Hallo du liebe Mama, Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Meditation für die Schwangerschaft. Mein Name ist Sabrina und ich begleite dich mit wunderschönen Meditationen durch alle Themen, die dich während deiner Schwangerschaft und in der Zeit danach beschäftigen könnten. Du bekommst von mir jede Woche eine neue Meditation, mit der ich dich darin unterstützen möchte, deine Schwangerschaft voll und ganz zu genießen. Wenn du mehr über das Thema Meditieren lernen und dir eine ganz bewusste und verbundene Zeit mit deinem Baby machen möchtest, dann gibt es nun ganz frisch auch einen begleiteten Online-Meditationskurs von mir. Alle Infos dazu und alle weiteren Online- und Präsenz-Yoga-Kurse von mir findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo du Liebe! In der heutigen Podcast-Folge erwartet dich eine spannende Interviewgästin zum Thema Wochenbett. Ja, vielleicht hast du es vor ein paar Wochen sogar schon mitbekommen, wenn du mir auch auf Instagram folgst. Und zwar haben wir da unsere Kooperation mit der Mox Wochenbettbox bekannt gegeben, in der nun seit kurzem meine Meditationen Bestandteil sein dürfen. Und als ich so mit den Mädels am Plan war und wir geschaffen haben, ist mir aufgefallen, dass es hier in dem Podcast noch gar keine informative Folge zum Thema Wochenbett gibt. Und kurzerhand habe ich sie daraufhin eingeladen, hier mit mir über das Thema Wochenbett im Podcast zu sprechen. Und deswegen ist nun heute Steffi für euch da. Wir sprechen darüber, was bedeutet das Wochenbett überhaupt? Wie kann man sich gut auf das Wochenbett vorbereiten, was wäre zum Beispiel so sinnvoll, sich anzuschaffen, und vor allen Dingen auch ein ganz spannendes Thema, wie geht man mit Gästen im Wochenbett um? Ich will gar nicht lange weiter schnacken, ihr erfahrt gleich alles in der Folge, also hört direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview, los geht's! Hallo, herzlich willkommen, liebe Steffi. Ich darf dich begrüßen in unserem Podcast heute.
Hallo,
schön, dass du da bist.
Ich freue mich, danke für die Einladung.
Ich werde dich in dem Intro wahrscheinlich schon kurz vorgestellt haben, aber viel schöner ist es doch, wenn du selbst einmal kurz etwas zu deiner Person sagst, wieso ich dich heute vor allen Dingen auch als Gast in den Podcast eingeladen habe und wir über das Thema Wochenbett sprechen werden.
Gerne. Also mein Name ist Steffi, ich bin Mitgründerin von Mox, bin 40 Jahre, habe 2 Wochenbetten hinter mich gebracht und ein Kind ohne Wochenbett geschenkt bekommen. Ich habe noch ein Stiefkind und damit 3 Mädels. Ich habe zusammen mit meiner Partnerin jetzt genau vor einem Jahr Mox gegründet und wir feiern jetzt unser erstes Jubiläum und ja, wir widmen uns dem Thema Unterstützung der frischgebackenen Mamas im Wochenbett. Ein Thema, was wirklich totgeschwiegen wird und wo wir Aufklärung betreiben wollen und die Mamas in dieser wichtigen Zeit und sensiblen Zeit nach der Geburt begleiten wollen.
Ja, lustig, dass du sagst totgeschwiegen. Das bringt uns sofort auch zu meiner Frage. Was bedeutet denn Wochenbett überhaupt? Was macht man da? Wie funktioniert das? Wie geht das? Also ich muss zum Beispiel sagen, dass ich von meiner Geburt, als ich diesen Begriff Wochenbett gehört habe, hatte ich immer im Kopf so, wow, das ist irgendwas 100 Jahre altes aus einem Konzept irgendeiner total alten Zeit. Das klang für mich irgendwie absurd und ich konnte mir gar nicht darunter vorstellen, was macht man im Wochenbett eigentlich?
Und genau so geht's fast allen erst die Mamas. Also wenn man nicht gerade eine Hebammenausbildung selber gemacht hat oder medizinischen Background hat, ist das wahrscheinlich auch ein Thema, was erstmal an einem vorbeigeht. Selten hört man aus der Familie davon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach abschreckend wirken würde. Ich denke immer, lasst uns darüber sprechen, lasst uns darauf gut vorbereiten. Wir sind taffe, coole Frauen, wir wuppen so viel im Leben und auch so ein Wochenbett, lasst uns da gut drauf vorbereiten. Das Wochenbett ist die Zeit nach der Geburt. Also das heißt, das ist Baby in den Arm und dann beginnt das eigentlich. Der Körper stellt sich komplett um, der versucht von schwanger wieder auf nicht schwanger sich zu regenerieren. Die Gebärmutter bildet sich zurück, der Hormonspiegel ändert sich radikal, der Milcheinschuss beginnt und der Körper braucht vor allen Dingen so circa 6 bis 8 Wochen Zeit, um wieder zu heilen, fit zu werden. Du kannst bei der Geburt Geburtsverletzungen erleiden, Risse oder Schürfungen, Scheide, Damm oder auch durch den Kaiserschnitt bedingt Narben, eine Narbe haben, eine Bauchgeburt, sorgt ja auch dafür, dass man da letztlich eine Wunde hat und die muss wieder heilen. Und ja, es gilt doch, sich auf das Baby einzustellen und dieses Wechselspiel, Bedarf decken, ja, quasi einzuschwingen. Genau.
Ja, jetzt hatte ich, als ich das Wort gehört habe, habe es quasi wörtlich auseinandergenommen. Es heißt ja Wochen und Bett. Und dann habe ich mich gefragt, heißt das jetzt, dass ich einfach wochenlang im Bett liegen muss? Also ich konnte mir ja vor der Geburt so und so nicht vorstellen, wie es mir danach gehen würde. Ich habe immer nur im Kopf gehabt, ich bin ein super fitter Mensch. Und heißt das jetzt, dass ich nicht rausgehen darf, spazieren? Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Aber ich hatte gedacht, man muss wochenlang im Bett liegen bleiben und kommt gar nicht an die frische Luft. Wie funktioniert das überhaupt? Also was kann ich mir so darunter vorstellen, wie das grob abläuft?
Da würde mich jetzt interessieren, wie du es gemacht hast.
Gegenfrage also, direkt.
So grundsätzlich.
Erzähle ich dir gleich.
Ja, sehr gerne. Ja, das ist schon nicht abwegig, Wochen und Bett. Also man sagt ja auch gerne die ersten 1 bis 2 Wochen im Bett, dann ums Bett und dann ein bisschen vom Bett weg.
Ja.
Letztlich neigen viele Mamas dazu, sich zu überfordern. Du fühlst dich nach der Geburt wieder auf einmal Feen, Elfen gleich, ja, also du hast auf einmal sehr viel Gewicht, was weggefallen ist, du kannst wieder auf dem Bauch schlafen, du fühlst dich, als ob du Bäume ausreißen kannst, die Hormone setzen dich komplett unter Strom und viele Mamas denken einfach, wow, ich bin topfit, ich bin super in der Lage und das Baby schläft ja nur, das ist ja so süß. Und alles ist in Butter, ich kann Vollgas geben und schleppen dann schon irgendwie am zweiten Tag nach der Entlassung aus dem Krankenhaus Wäschekörbe durch die Gegend. Und das Wochenbett zielt eigentlich, also wenn wir es wirklich so benennen, darauf ab zu sagen, zu sensibilisieren und zu sagen, schon dich, dein Körper braucht das jetzt wirklich, auch wenn du dich fühlst, als ob du Bäume ausreißen könntest, der Schein trügt. Ja, also gerade Maike, unsere Mox-Hebamme, berichtet aus ihren 15 Jahren Berufserfahrung immer wieder von Frauen, die sich maßlos übernommen haben und leider Gottes dann Milchstau bekommen haben, Fieber, irgendwelche Infektionen, wo der Körper sich dafür gerecht hat, dass er einfach zu schnell, zu hart rangenommen wurde. Und wir sprechen auch gerne den Wochenbettmanager an und sagen, hey, du lieber Mensch, um die Mama drumherum, versorg die gut, schieb die immer wieder zurück ins Bett, ne, sorg dafür, dass sie sich erholt und auskuriert, weil sie hat wirklich gerade wahnsinnig viel geleistet. Der Körper ist extrem unter Beanspruchung gewesen und braucht jetzt wirklich, wirklich Erholung. Und die Mama sollte. Ich hatte jetzt gerade wieder im Bekanntenkreis 2 frisch gebackene Mamas und wirklich, also es ist der Klassiker. Baby schläft am Anfang noch sehr viel, ist vielleicht durch die Spontangeburt unglaublich erschöpft, auch diese Umstellung hier in der freien Welt und das selber trinken müssen und nicht mehr durch eine Nabelschnur ernährt werden müssen, ist unglaublich anstrengend, aber so nach 2, 3 Wochen fangen die langsam an, ne, oder haben Beschwerden, Koliken. Und gerade dann, wenn die Mama nicht auf sich achtet, auch in der ersten Zeit, bist du sehr schnell sehr überfordert, weil du dich nicht erholt hast, weil dein Körper noch leidet und arbeitet unter den Begleiterscheinungen der Schwangerschaft und der Geburt. Und dann wird das Baby auf einmal aktiv und hat selber seine Belange. Und du bist 24/7 verantwortlich. Deswegen Wochenbett. Also Wir pochen da wirklich drauf und sagen, nehmt es ernst. Das ist eine wichtige Zeit. Du kriegst vielleicht 1, 2, vielleicht auch 3 Kinder im Leben. Und das geht nur um 6 bis 8 Wochen jeweils. Die darfst du dir zurecht gönnen. Wirklich. So, aber jetzt mal, wie hast du es denn gemacht?
Ja, lustig. Ich habe mich so wiedergefunden in deinen Worten. Also nicht wahnsinnig zum Negativen hin, aber mir ging es auch relativ schnell so wieder ganz gut und ich hatte einfach Hummeln im Popo nach ein paar Tagen. Mhm. Und dann, als ich angefangen habe, mir irgendwie an Tag 5 oder so den Kleinen umzubinden, habe ich es dann aus dem Bett rausgeschafft und ich habe mich so frei gefühlt, aber dann war ich natürlich zu Hause und bei uns ist Papa dann auch schon ziemlich schnell wieder arbeiten gegangen und irgendwie war mir gefühlt einfach langweilig dann zu Hause mit dem schlafenden Baby schön in der Trage und dann habe ich halt den Haushalt gemacht. Und im Nachhinein denke ich mir so, also es hat wirklich nicht wahnsinnig negative Auswirkungen für mich gehabt. Das Einzige, was ich ziemlich sicher bin, ist, dass ich dadurch einen ziemlich langen Wochenfluss hatte, weil mein Körper einfach nicht heilen konnte. Ich habe diese Wunde ja nie die Möglichkeit gegeben, sich auszuruhen und zu erholen. Und das war schon auffällig, der hat sehr lange gedauert. Und ich denke halt jetzt sehr oft im Nachhinein, ganz klassisch, warum habe ich das gemacht? Also es gab ja null Grund für mich, eine Woche, nachdem mein Baby geboren ist, einen sauberen Haushalt zu haben. So, warum? Ich hätte mich doch einfach weiter mit dem ins Bett chillen können und einfach weiter ausruhen können.
Für den Besuch wahrscheinlich.
Ja, nein, also ich hatte jetzt auch nicht wahnsinnig viel Besuch oder so. Und ich hatte gar nicht dieses Gefühl, dass ich vorzeigbaren Haushalt haben muss oder sowas. Aber niemand, also ich kenne keine Frau, die im Nachhinein sagt so, ja, boah, war ich geil, dass ich einen geilen, sauberen Haushalt hatte mit einem ein Woche alten Baby. So, ja, ich habe das richtig gut gerockt. Sagt keiner. Jede Frau sagt so, hätte ich mir eigentlich ruhig mehr Ruhe geben können. Also gab doch hier einen Anlass dazu. Und das heißt, tendenziell bereut man das eher so ein bisschen, dass man sich diese Ruhe nicht genommen hat.
Und das erlebst du halt auch, wenn du mit den Mamas sprichst, die zum zweiten Mal schwanger werden. Die haben ihren kompletten Plan vor sich. Die wissen, wie sie das Wochenbett zelebrieren werden, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Und sie wissen, dass es auch kein Zuckerschlecken ist. Und das ist auch gut. Und ich finde, von diesem Wissen sollten halt auch die Esti-Mamas profitieren. Ne? Also es geht wirklich nicht darum, Angst zu machen und zu sagen, hey, boah, da kommt was auf dich zu, damit rechnest du nicht, du wirst untergehen. Darum geht's nicht, sondern wirklich zu sensibilisieren, dass es absolut okay ist, auch wenn man sonst eine taffe, gestandene Frau ist und alles alleine wuppen kann, in dieser Zeit Hilfe anzunehmen, in dieser Zeit auch sich bewusst abzugrenzen, wenn man das möchte, in dieser Zeit auch schwach zu sein, in dieser Zeit auch Tränen laufen zu lassen, so wie sie kommen, und wirklich sich dem einfach mal hinzugeben und sich auch ein Stück weit in seiner Weiblichkeit zu finden und nicht mit dieser, ja, manchmal auch männlichen Härte, sich da hart ranzunehmen und zu sagen, ja, aber ich muss das jetzt richtig gut, ich muss das jetzt wegstecken. Ich bin ja kein Weichei, kein Schlaffi, sondern ich schaffe das. Ne? Sondern wirklich zu sagen, hey, was ich gerade geschafft habe, ist Wahnsinn. Ich habe mit meinem Körper ein Leben erschaffen und ich habe es zur Welt gebracht und ich ernähre das Kind gerade mit meiner Milch oder wenn ich stille, ich sorge mich komplett um das Kind. Ich bin komplett verantwortlich und mache das hier ganz toll. Und wenn ich zwischendurch Hilfe brauche, wenn ich mich nicht stark fühle, sondern eher ein bisschen weich werde, dann ist das völlig okay. Es gibt tausend Begründungen, warum das so ist und es ist in Ordnung so. Ja. Und das Wochenbett ist, glaube ich, so die einzige Zeit, wo die Mamis das noch so ein bisschen abgegrenzt kriegen. Es ist ein überschaubarer Zeitraum. Das heißt ja nicht, du sollst jetzt ein Jahr irgendwie in Slow Motion dich bewegen, ne? Sondern es sind 6 bis 8 Wochen, wo du dich wirklich schonen darfst und auf dich achten darfst.
Ja. Und also das heißt ja trotzdem nicht, dass man irgendwie nicht rausgehen darf und spazieren darf und so. Wenn man sich dann irgendwann nach 2-3 Wochen oder so körperlich gut fühlt, dann machst du halt entspannte Spaziergänge und fertig. Aber ja,
das stimmt. Also
ohne Druck alles.
Wer in den Genuss kommt, eine Hebamme zu haben, die im Wochenbett betreut, also viele Mamas haben das ja inzwischen auch schon nicht mehr. Sie haben eine Unterdeckung von Hebammen im Wochenbett. Also ich glaube, nur 80% der Frauen können überhaupt die Hebamme beanspruchen. Was wirklich sehr, sehr schade ist, weil genau die hilft dir ja im Wochenbett und versucht dich auch noch ein bisschen zu guiden, was du dir zumuten solltest oder nicht. Die schaut sich die Geburtsverletzungen an, die weiß ganz genau, was du durchlebt hast. Die guckt sich auch mal den Geburtsbericht an im Zweifel, ne? Und die kann dir auch mal einen guten Kopfnicker geben und sagen, ja, ist jetzt gut für dich, mach das. Tu das, geh jetzt mal. Aber mach nur 20 Minuten. So. Das ist ja dann auch schön. Ne? So auf eigene Faust würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen warten. Ne? Also wenn ich wirklich niemanden zur Seite habe, der mich da medizinisch fachlich gut betreuen kann, dann würde ich wahrscheinlich auch eher vorsichtig sein und die 2 Wochen im Bett auskosten.
Ja. Okay. Was kann ich denn konkret tun, um mich auf das Wochenbett vorzubereiten? Und gibt es vielleicht einen Unterschied, 2., 3. Kind und 1. Kind? Hat man wahrscheinlich
unbedingt
auch ein anderes Wochenbett, oder?
Unbedingt. Und auch die Frage, mache ich das ohne Partner oder nicht? Also es gibt auch immer mehr Alleingebärende, die das vollen Bewusstseins machen, aber auch die brauchen eine gute Infrastruktur für die Zeit. Also Wochenbett. Ich muss mich ernähren in der Zeit. Gut, es gibt Paare oder Mamis, die haben halt ihre Lieferando-App. Darf ich das überhaupt sagen?
I don't know. Ich schreibe Werbung oben drüber und dann haben sie unbezahlte Werbung gekriegt.
Also ein Liefeservice, Abo oder eine App und bestellen sich was. Es gibt einige, die kochen vor. Und es gibt welche, die haben eine Wahnsinnsinfrastruktur und Freundinnen in der Nähe, die jeden Tag irgendwie einen Topf-Suppe vor die Tür stellen können. Und das ist, ich glaube, da muss man einfach schauen, wie ist man aufgestellt. Wenn ich alleine irgendwo in der Großstadt hänge und meine Familie nicht um mich habe und relativ frisch bin und jetzt noch nicht die Infrastruktur habe, dann bin ich wahrscheinlich beim Vorkochen und beim Lieferdienst. Dann darüber nachdenken, wer supportet mich? Wenn ich einen Partner an der Seite habe, nimmt er sich Urlaub für die erste Zeit, macht er Elternzeit und ist so für mich da. Also es wäre wirklich toll, die ersten 2 Wochen wenigstens 24/7 jemanden da zu haben, der sich um dich als Mama kümmern kann.
Kann ich gerade auch direkt einwerfen. Ich habe es ja eben kurz gesagt. Also bei uns war, glaube ich, Papa am 5. Tag oder 4. Tag sogar schon. 5. Tag, glaube ich. Schon wieder arbeiten, weil er hat halt nur den standardmäßigen Sonderurlaub genommen erstmal. Wir wollten uns Elternzeit aufbewahren. Ja. Und das war total bescheuert. Also das war viel zu früh. Wir haben gedacht, okay, er kann eh nichts mit dem Baby anfangen in der Zeit. Aber das war einfach zu früh. Also ich hatte zu viel sofort alleine. Da darf man das auch nicht unterschätzen, finde ich.
Ja. Also okay. ich glaube, das ist es auch, ne? Dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ich als Mama in der Zeit Unterstützung brauche. Und ja. Support. Es geht gar nicht darum, das Baby zu versorgen. Das ist ja wirklich noch klein, das schläft relativ viel, das trinkt, keine Ahnung, Haselnuss, große Größen Milch, also ist jetzt, ne? Sondern es geht wirklich darum, ne, kann ich dann mal auf Toilette gehen in Ruhe? Ja. Vielleicht habe ich Geburtsverletzungen und muss das ordentlich spülen, ordentlich versorgen oder mal ein Sitzbad machen können. Oder ich bin total erschöpft, brauche selber viel Schlaf. Ne? Und es ist die Frage wirklich, wer supportet mich? Es gibt Geburtsberichte, die wir bekommen, wo Freundinnen einziehen für die erste Zeit oder die werdende Oma einzieht. Ne? Aber da muss man sich natürlich auch gut verstehen, keine Frage. Ja. Und man muss sich gegenseitig auch gut vertrauen. Also es soll ein lieber Mensch sein, der ihm wirklich gut tut. Das ist im Übrigen auch die Empfehlung für die Geburt. Ne? Also wirklich jemanden mit reinzunehmen in den Kreissaal, der mich jetzt Mama supportet bei dem Akt, den ich da vor mir habe. Es gibt Partner, die trauen sich das nicht zu, die würden das gerne vermeiden, mit reinzukommen und da dann auch schon auf jemanden zu setzen, dem man voll und ganz vertraut und der einen wirklich gut bestärken kann. Und das brauchst du letztlich fürs Wochenbett auch.
Ich meine, du läufst da auch halbnackt durch die Gegend im Wochenbett, ne? Und nicht gerade ästhetisch. Und das muss eine Vertrauensperson sein, die dich dann da sieht.
Absolut. Also vor allen Dingen, wenn man dann seine wunderbaren Netzschlüppis anhat mit den großen Wöchnerinnen-Einlagen. Also ich finde es cool, so sehen Wochenbettheldinnen aus. Also es ist.
Das sind auch die allerbesten.
Finde ich auch.
Ich habe mir auch schön große schwarze Unterbuchsen gekauft am Anfang, aber echt, die ersten Wochen ging nichts über diese Netzunterhosen. Kannst du einfach
wegwerfen. Ich finde die auch super praktisch. Oder auch schnell ausspülen. Die trocknen ja auch super schnell. Ja. Genau. Dann wäre es sinnvoll, darüber nachzudenken, was habe ich da an Ausstattung? Ich meine, man kann sich nicht für jede Eventualität von Geburtsereignissen ausstatten. Aber es ist doch schon sinnig, sich einfach mal so Sachen vor Augen zu halten, wie dass knapp 32% der Geburten per Kaiserschnitt erfolgen. Also ich bin ehrlich, ich habe bei beiden Geburten, die ich hatte, das Thema Kaiserschnitt immer gekonnt überlesen, weil ich dachte, naja, das passiert ja nur im Notfall. Aber 32% finde ich eine ziemlich erstaunliche Zahl.
Das ist eine traurige Zahl, ja.
Ja, ich habe es ja auch einmal spontan, einmal mit Kaiserschnitt erlebt und also ist jetzt nicht unbedingt ein Erlebnis, was ich wieder haben wollen würde, gerade der Kaiserschnitt. Welche Produkte ich brauche, um mich gut zu versorgen. Na, es gibt so Basic-Sachen, die brauche ich einfach da. Und damit sollte ich mich eindenken. Und es wäre hilfreich, sich vorher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also eine Schwangerschaft ist nicht dazu da, um sich in den 9 Monaten auf ein Hebammenwissen aufzuschlauen. Das ist auch völlig überbewertet, aber dass ich zumindest weiß, was in diesem Wochenbett auf mich zukommt. Also, dass ich weiß, was für Hormonumstellungen gibt es da, was passiert in meinem Körper, wie heilt der, worauf darf ich mich einstellen? Viele Schwangere, erst die Schwangere, mit denen wir sprechen, die sehen so das die Geburt als das finale Ereignis und danach beginnt eine rosarote Wochenbettzeit. Ja, bin ich dabei. Also diese rosa Bubble, die gibt es. Aber ich finde, es gibt genauso diese negativen Einstiege, die auch mich und viele Freundinnen und viele Mox-Nutzerinnen einfach völlig aus der Bahn geworfen haben. Also, dass es so stark schwanken kann, ne? Von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ich gucke mir ein Bild an, wo ein bisschen Rasen drauf ist und ich fange 3 Stunden an zu weinen. Warum? Ne? Also, es ist, da passieren Sachen mit dir und die gilt es halt dann einfach anzunehmen, ne? Und zu sagen, okay, wenn das passiert, alles gut, kein Zeichen von Schwäche, ich werde heulen. Ich werde mich darauf einstellen, ich werde heulen. Vor Glück, vor Traurigkeit, vor was auch immer. Oder auch, dass das Stillen nicht einfach ein Thema ist, wenn man das möchte, ist vorausgesetzt, ne? Also wenn man stillen möchte, dass es halt auch im Zweifel kein Zuckerschlecken ist, sondern die ersten 2-3 Wochen vielleicht auch unangenehm werden können. Dass ich einfach nicht so völlig verblümt an die Sache rangehe und wirklich dann aus allen Wolken falle, wenn mich auf einmal das Wochenbett erwischt. Ich glaube, das ist schon hilfreich. Also ich meine, ich will es nicht dramatisieren, aber wenn ich jetzt Marathon laufe und weiß nichts darüber, ja, dann wird mich das auch aus der Bahn werfen, was da mit mir passiert in diesen 42 Kilometern. Ja? Aber da bereitet man sich in der Regel drauf vor, da hat man ein gutes Outfit, gute Schuhe, die sind dann auch schon eingelaufen, die sind nicht brandneu, man hat darauf trainiert und das kannst du beim Wochenbett natürlich nicht, du kannst nicht darauf trainieren, aber es ist wie ein Marathon und du kannst dich wenigstens ja darauf kognitiv vorbereiten, versuchen bestmöglich die Infos zu haben, damit du gut da durchgehen kannst, weißt, ach, alles klar, normal, das ist nichts Besonderes.
Du hast ja jetzt gerade auch schon erwähnt, so diese absoluten Basics, die man vielleicht zu Hause haben kann. Ich meine, letztendlich, wenn man so an diese ganzen Listen geht, Wochenbettvorbereitungsliste oder Babyerstausstattungsliste oder was braucht man unbedingt, das kann ja so in einem immensen Spektrum schwanken und jede Frau hat am Ende irgendwie ihre eigenen Favoriten und meine Liste ist nie gleich deine. Aber ihr habt euch ja auch, als ihr die Wochenbettbox zusammengestellt habt, Gedanken aus eurer Erfahrung gemacht. Was sind so die Basics, die gut passen könnten für viele? Was kann man wirklich zu Hause haben vor der Geburt? Und vielleicht auch da vorab muss man sich, glaube ich, auch gar nicht so ultra stressen, weil zur Not musst du halt irgendwie deinen Partner, deine Partnerin losschicken und nochmal in der Apotheke. Und zur Not ist es dann irgendwie nachts in der Notapotheke oder so irgendwas besorgen. Also die Welt geht nicht unter. Ich finde, man sollte sich nicht vorher zu krass mit irgendwelchen Listen stressen. Aber gib einfach mal so jetzt deine Sichtweise, deine Tipps, was du findest an guten Produkten, was man da haben kann.
Ja, also da hast du völlig recht. Also wenn ich hier einmal in die Runde frage und sage, was sind denn eure Top-10-Produkte, na, das wird jeder anders raten für sich. Kommt auch immer drauf an, was habe ich erlebt. Wir sind ja auch so an die Auswahl der Mox gegangen und dann hat unsere Mox-Liebame Maike einmal durchgewühlt, hat gesagt, da gehe ich mit, da gehe ich nicht mit, da gehe ich mit, da gehe ich nicht mit. Weil natürlich auch sie nochmal den Multiplikator drauf hat an Mamas, die sie begleitet hat durchs Wochenbett. Und ich weiß nicht, also sowas wie ein Sitzbad zum Beispiel, ne? Sagt Maike, kaum eine Mama gönnt sich das. Ist schön, das funktioniert super, ist unglaublich toll, aber die Mamas geben selten ihre Babys ab. Ja, und damit wäre es dann zum Beispiel für eine Mox Quatsch. Also haben wir uns halt beispielsweise bei den Top-Produkten, und wir wollten ja auch wirklich kein Schnickschnack in die Box packen, in unsere Mox-Box, sondern wirklich Produkte, mit denen ich was anfangen kann. Und am besten ist, ich habe danach alles verwendet. Na, also es war kein überflüssiges Produkt dabei. Und zum Beispiel dann Sitzbad versus ein Regenerationsspray. Ja, also wir stehen zum Beispiel total auf das Masalof Regenerationsspray, weil das so unglaublich vielseitig ist. Und das kann ich gebrauchen bei einer Kaiserschnittnaht, ich kann das gebrauchen bei Dammverletzungen oder Scheidenverletzungen. Ich kann das nutzen, wenn ich den Wochenbettgeruch nicht so, also diesen Wochenflussgeruch nicht so mag und mich erfrischen. Ich kann das nach dem Toilettengang einfach so verwenden. Also solche Produkte finde ich charmant, die ich einfach wirklich universell einsetzen kann. Von daher, Motherlove Regenerationsspray bin ich auch super, super großer Fan von. Und genau. Dann Wöchnerin Einlagen, da kommen wir alle, glaube ich, nicht da ohne aus. Da bietet es sich an, auf die Qualität zu achten. Also ich bin großer Fan und die haben wir auch für unsere Mocks ausgewählt. Bio-Wochenbetteinlagen, also möglichst wenig bis gar kein Plastik, atmungsaktiv und unglaublich hautschonend. Bio-Qualität ist natürlich an der Stelle auch wichtig. Ich habe eine Wunde, ist ein bisschen schwitzig, ne? Und wir möchten ja auch quasi Bakterienwachstum hindern, ne? Deswegen Atmungsaktivität, ja, ganz wichtig. Also diese Wochenbetteinlagen, die Schlüppis, die du schon erwähnt hast.
Lass uns hier bei den Wochenbetteinlagen Tacheles sprechen, weil ich hatte da ein Missverständnis vor der Geburt. Ja. Ne? Also wir meinen diese Monstervorlagen, die ohne Plastikkleber hinten dran, genau. Ja. Und die sind unterarm groß, wirklich. Ja. Also als ich ins Krankenhaus kam und die Dinger das erste Mal gesehen habe, ich habe ein Foto gemacht, ich dachte, was ist das? Und ich habe mir halt hier so Klassiker gekauft zum Einkleben in die Unterbuchse und so, aber das habe ich alles nicht benutzt, weil das war Schwachsinn. Also ich hatte mir das vorher gekauft, weil ich ein falsches Verständnis davon hatte und am besten waren einfach diese Vorlagen und da kannst du sogar zwei hintereinander packen und bist komplett abgedichtet und das war einfach das Angenehmste. Also nicht irgendwie, und die sind vor allen Dingen 1000-mal günstiger, als wenn du solche Binden, klassischen Binden benutzt. Von daher.
Du sollst sie halt auch wirklich nicht verwenden, diese klassischen Binden. Ne? Genauso wenig, wie du zu Tampons greifen darfst, ne? Oder Menstruationstassen. Ja. Das muss raus, das ist ein Wundsekret. Ja. Das wollen wir nirgendwo sammeln. Und gut, dass du es sagst, weil viele, viele Mamas denken, sie nehmen einfach so stark saugende Binden. Ja.
Von den, die sind ja auch in diesen ganzen Elternwerden-Boxen drin, weil die natürlich ihre Produkte verkaufen wollen. Aber diese simplen Dinge aus der Apotheke, die lernst du so, finde ich, gar nicht kennen.
Ja. Und die vergisst du auch schnell wieder. Ich hatte 6 Jahre zwischen den beiden Geburten liegen. Und Astrid ruft mich an und sagt so, hast du dich ausgestattet? Und ich sage so, ich weiß gar nicht mehr, was ich brauche. Und sie sagt, ja, hier, ne? Du brauchst die Surfbretter. Ah ja, stimmt, okay. Aber die mache ich doch nicht in die normalen Schlüppis rein, ne? Genau, und da kommen wir nämlich auch zu dem Thema Netzhöschen, genau. Weil diese riesen Surfbretter, die kriege ich in keinen normalen Schlüppi rein. Und viele sagen, oh Gott, das ist so unsexy und das ist nicht cool. Und es gibt auch Marktanbieter, die sagen, ja, hol doch lieber so super coole Hosen hier, ne, die blickdicht sind und die dann eher aussehen wie so eine Hotpants. Und ich frage mich dann halt immer, muss das sein? Ne? Also wir geben so viel Geld aus für Krams und ich meine, es ist ja auch wirklich ein überschaubarer Zeitraum und ich habe auch nur gute Meinungen über die Netzschlüppis gehört. Die sind easy in der Anwendung, die sind schnell zu reinigen, die kosten echt ein Apfel und ein Ei, also Preis-Leistung ist ein super Verhältnis. Sie tun, was sie tun sollen. Und ich meine, ja klar, wenn ich im Bett am Anfang liege, im Krankenhaus, ne, dann blitzen dann die Pobacken durch die Netzlöcherchen durch, aber who cares, ne?
Wen interessiert es, genau.
Genau. Und ich meine, zu Hause, dann ziehe ich mir irgendwie eine Leggings drüber, nochmal meine alten Schwangerschaftsleggings oder was auch immer, weil der Bauch ist auch noch ein bisschen da. Es ist auch echt, ne, egal. Also ich finde, da braucht also jedem das seine, aber ich finde, dafür würde ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen. Also die Schlüppis, genau, Netzschlüppis. Dann finde ich ja hochwertige Stilleinlagen super aus Wolle, Seide. Die sind atmungsaktiv.
Genau, du sprichst jetzt von Mehrwegstilleinlagen, ne?
Absolut, ne? Also Nachhaltigkeit ist ja schon ein Thema, was mir auch super wichtig ist. Dafür steht ja auch Mox letztlich immer wieder, ne? Die Auswahl der Produkte, die ist so erfolgt, dass wir uns wirklich mit den Produkten auch identifizieren können. Und selbst ein Karton, so eine Mox-Box ist kompostierbar. Ja? Mhm. Stilleinlagen an der sensitivsten Stelle, die ich dann in dem Moment habe, ja, also wenn ich stillen möchte, vorausgesetzt, und dann docke ich da mein Baby regelmäßig an, dann ist es doch ganz schön, wenn da einfach auch nichts dran war, was jetzt irgendwie chemisch ist. Wolle-Seide-Stilleinlagen haben halt den Vorteil, dass es halt auch noch Lanolin drin, es pflegt die Brustwarzen noch ein bisschen, ach, cool, sind atmungsaktiv.
Ja, klar, stimmt.
Und wirklich, wirklich super zur Haut. Also ich weiß auch noch ganz, ganz genau bei meiner Großen, ich habe ohne Ende von diesen Einweg-Stilleinlagen verbraucht. Die laufen auch regelmäßig über, die knistern, die sind unbequem, die scheuern an der Brustwarze, gerade wenn die ein bisschen offen sind. boah. Und da habe ich mich doch sehr über diese Wolle-Seide-Sternlagen gefreut. Und wenn man da so vier da hat, dass man quasi immer wechseln kann, welche auswaschen kann unter lauwarmem Wasser und die dann auf der Heizung trocknet oder auf der Fensterbank und die anderen dann derzeit trägt, ich finde das perfekt. Ne? Genau. Dann großer Fan bei Stillproblemen, also abgewetzte Nippel, zerbissene Nippel. Ich bin ein großer Fan von Silberhütchen. Die haben wir jetzt nicht in, zum Beispiel nicht in der Standardbox drin, weil die kosten auch wirklich 40 Euro, aber die erfüllen ihren Zweck total. Also wenn man wirklich geschundene Brustwarzen hat, sind die ein Segen. Genau. Was würde ich noch unbedingt reinpacken? Rückbildungstee ist, finde ich, eine super Sache. Ich bin nicht so immer der Fan von Stilltee. Fenchel, Anis, Kümmel geht da auch in die Richtung. Also es muss nicht unbedingt Stilltee heißen, aber so ein Rückbildungstee finde ich super mit Hirtentäschel drin. Also weil die Gebärmutter muss sich ja wieder von ihrer großen Größe auf die Faust runter regulieren und Hirtentäschel befördert das halt noch mit, ne? Also unterstützt dabei neben dem Stillen. Ne? Also wenn ich stille, dann wird ja im Endeffekt auch die Rückbildung der Gebärmutter angeregt. Das kennt man ja, wenn man stillt, dass man dann auf einmal Krämpfe in der Gebärmutter bekommt. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst oder ob du das erlebt hast. Aber das Bild hat auch zurück, aber der Tee kann halt super gut unterstützen. Ich meine, manchmal klappt das Stillen nicht, manchmal möchte man auch gar nicht stillen. Das ist ja jedem auch wirklich selbst. Und ein Tee zur Unterstützung ist da wirklich super. Genau. Dann, was ich noch super finde, ist eine Intimdusche. Gerade bei Geburtsverletzungen, das kann ja schnell passieren, dass ich quasi den Urinstrahl beim Pipi machen noch verdünnen kann mit der Intimdusche, dass es nicht so brennt. Und wenn man sie nicht braucht, dann kann man danach mit dem Baby wunderbar die Haare waschen. Also quasi das Shampoo ausspülen. Ja, das geht ganz gut. Oder ich benutze es danach für die Reise. Ist ja völlig egal. Ne? Also so eine Intimdusche ist, finde ich, auch keine Geldverschwendung. Ja, aber das sind so, glaube ich, so die wichtigsten Produkte, die ich beide Male gebraucht habe. Ja.
Ich war damals sogar für die... Ich war zu geizig für die Intimdusche. Ich habe einfach immer eine Wasserflasche am Klo stehen gehabt, eine Plastikflasche. Und dann habe ich da auch Calendula teilweise reingemacht und dann habe ich beim Pischern damit gespült und hinterher nachgespült. Das geht mit so einer Plastikwasserflasche auch ganz okay.
Ja, oder ein Spülbecher.
Ja, zum Beispiel.
Man muss nicht für alles Geld ausgeben. Also da bin ich voll dabei. Es ist aber ganz gut, ein paar Sachen einfach griffbereit zu haben.
Ja. Ich habe gerade spontan noch gedacht, du hattest das Thema Essen eingangs schon erwähnt, aber was ich sehr hilfreich fand, waren so hochkalorische Riegel oder Snacks oder sowas. Ja. Ne? Es gibt ja teilweise diese Sachen aus Dattel oder sowas, so Konfekt, Energie, Riegel, Energiebällchen kann man sich auch selber machen. Ja. Ich meine, im Wochenbett wirst du die nicht mehr selber machen, hast am Anfang keinen Bock drauf, aber vielleicht macht jemand anders sie dir. Ja. Oder ich habe mir aber auch einfach in so Fitness-Online-Shops habe ich mir so Pumper-Riegel bestellt, wo dann halt so ein Riegel irgendwie 700 Kalorien hat, aber das war auch einfach geil in den ersten Tagen, um die Kalorienzufuhr aufrechtzuerhalten.
Ja, oder auch Flaschen, die du mit einer Hand öffnen kannst.
Stimmt.
Du bist ja wirklich die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie jemanden zu halten und dann Flaschen mit einer Hand öffnen zu können, das ist ein Segen. Ne? Also das ist auch, glaube ich, schön, also sich so eine Ecke einzurichten, wo man immer so ein paar Sachen liegen hat. Ja. Ne? Und wenn es ist, dass ich mir morgens irgendwie eine Thermoskanne Tee fertig mache, die ich dann da hinstelle, Energieriegel, Energiekugeln, selbstgemachte meinetwegen auch, ne? Ich habe auch mal gefühlt den ganzen Abend gerollt. Ich habe entschieden, das mache ich nie wieder selber. Auch wenn die lecker waren, ne? Aber das war wahnsinnig aufwendig. Tee, irgendwas, was man wirklich so schnell reinschieben kann. Genau, also das ist schon gut. Also wir haben ja zum Beispiel in unserer Box lange diskutiert. Wir haben einen Schokoladenriegel drin, einen kleinen. Und eigentlich ist es ein großes Du-Tu, ne? Aber es gibt Momente, Die sollten nicht überhand nehmen, das wäre ganz gut. Aber da ist es auch einfach mal ganz gut, so eine leckere Schokolade zu essen und das wirklich zu genießen.
Darf sein,
aber ansonsten
ja.
wäre ich auch großer Fan von diesen Fruchtkugeln, diesen perfekt, ja. ne, auch mit Chiasamen oder was auch immer, das ist super.
Ja. Wir haben noch gar nicht über das Thema Besuch im Wochenbett gesprochen. Wir haben jetzt viel über die Mama und ihr Baby gesprochen. Wie schaut das aus? Also ich finde, zumindest in meiner Bubble wird es für mich immer präsenter, dass man achtsamer mit dem Thema Besuch im Wochenbett umgeht. Also sich zu fragen, will ich eigentlich überhaupt jemanden sehen in dieser sensiblen Zeit oder möchte ich die Ruhe haben? Oder muss das eigentlich überhaupt die Regel für alle sein?
Schwieriges Thema. Also ich glaube, es gibt so und so. Also es gibt Paare oder werdende oder Mamas, die das unglaublich schön finden, den Besuch da zu haben. Und wenn der Besuch auch nicht nur kommt, um bedient zu werden, sondern die Mama umsorgt, etwas mitbringt und ja. am besten auch nicht ewig lange bleibt und vielleicht noch nebenbei eine Waschmaschine abwickelt, dann ist das, glaube ich, auch total cool und schön. Und ich meine, wir sind ja alle stolz auf unsere kleinen Wunder und wollen das gerne teilen. Ich glaube, Besuch, der bedient werden möchte, wo man schon vorher weiß, das wird stressig für mich. Ich glaube, das darf man in der Zeit gekonnt wegschieben. Und das musst du auch als Mama gar nicht selber machen. Weil das schlechte Gewissen kommt ja dann trotzdem hoch. Ja, dafür ist der Wochenbettmanager zuständig. Also wer das auch immer ist, das ist quasi dann die Schutzzone für Mama und Baby. Und sorgt dafür, dass die Gäste reinkommen zu den Zeitpunkten und für die Dauer, wie das für die passt. Und ich glaube, dann ist es auch ganz gut. Ne? Also man kann sich ja irgendwie so ein Zeichen vereinbaren und sagen, hier so, jetzt wird es mir zu viel. Und dann schiebt der Wochenbettmanager, wer auch immer das ist, gekonnt, den Besuch raus. Ne? Wir hatten aber auch schon über Insta Stories, ne, wo da wirklich auch zwischen den Partnern, zwischen den werdenden Eltern Streit eskaliert ist, ne, auf der Ebene, weil der Partner nicht, also der Mann nicht nachvollziehen konnte, wieso das ein Problem sein soll. Und die werdende Mama der Meinung war, ich habe schon so viel gehört, ich habe das Gefühl, es wird mir zu viel. Und das eskalierte. Also es ging so weit bei der einen, die berichtete, dass sie gesagt hat, ich glaube, ich werde nicht sagen, wann der Termin ist. Und ich werde auch nicht sagen, wenn das Kind da ist, sondern ich werde mir da Luft verschaffen, dass da keiner mich schon irgendwie im Krankenhaus oder direkt danach, wenn wir nach Hause kommen, drangsaliert. Gab auch viele, die gesagt haben, ein Hoch auf Corona, beschissen diese Pandemie ist, aber die hat neben schlechter, teilweise schwieriger Betreuung durch Hebammen, muss man ja auch sagen, aber auch dafür gesorgt, dass Besuch viel weggeblieben ist, ne? Oder man sich darüber sehr, sehr gut abgrenzen konnte und gesagt, das ist mir gerade zu heikel, ne? Das Würmchen ist zu klein, ne? Selbst wenn ihr euch testet, ist ja keine Garantie. Und insgeheim beruhigt waren, dass sie quasi eine gute Argumentation haben, die nicht bei sich selbst anfängt. Ne? Weil das fällt noch häufig sehr, sehr schwer. Auch gerade die Großeltern, also was wir da für Stories bekommen, unglaublich teilweise, ne, wo dann die Mama dann noch bekommt, ja, hab dich nicht so, da mussten wir alle durch, ne, also wirklich völlig unempathisch, mit ordentlich Druck, und das kann keine werdende Mami gebrauchen. Also da halt wirklich hilft es mit dem Partner, mit dem Wochenbettmanager, das vorher durchzugehen und zu sagen, hey, wie stellst du es dir vor, was glaubst du, was ist gut, ne, und dass man da wirklich auch verhandelt miteinander und einen Weg findet, der möglichst Mama und Baby schonend ist und die halt in den Fokus zu rücken.
Ja, also das kann ja auch ein Thema sein, der zwischen Generationen halt einfach gerade, ne? Es war vielleicht, als wir Babys waren, einfach anders und da war die Einstellung, ja, wir müssen da durch und das muss und das gehört sich so, aber wir dürfen es doch heute anders machen, wir dürfen es ja so machen, wie wir uns fühlen, und wenn wir uns danach fühlen, so, hey, nein, ich möchte das gerade nicht, dann, ja, darf man, also wir predigen selbstbestimmte Geburt und da auf unsere Bedürfnisse zu achten. Und das Gleiche dürfen wir natürlich im Wochenbett weiter fortführen. Unbedingt. Aber also, was ich super wichtig finde, es muss halt nicht für jeden sein. Ne? Es gibt auch Personen, die fühlen sich halt einfach alleine. Ne? Und vielleicht, wenn dann der Partner schon wieder nicht mehr da ist oder die Partnerin, genießt man den Besuch auch.
Ja.
Und man darf wirklich Ja sagen, wenn jemand dir anbietet, soll ich dir eine Waschmaschine machen oder soll ich kurz durchsaugen? Sag einfach Ja, schäm dich nicht. Also man darf es wirklich. Und du darfst auch danach fragen, weil es gibt auch Leute, die stehen einfach auf dem Schlauch, die haben das nicht auf dem Schirm, die haben auch vielleicht kein eigenes Kind und die kennen diese gute Etikette nicht, wie man ein guter Wochenbettgast ist. Und da kann man es auch einfach einfordern. Also warum nicht?
Unbedingt, ja. Und auch sagen,
kannst du mal noch den Müll mit runternehmen?
Ja. Und bring mal noch mal was zu essen mit.
Ja, genau, genau.
Ich komme um.
Ja, sehr schön. Okay. Ich glaube, also von meiner Seite aus, ich überfliege gerade meine Notizen, die ich mir vorher gemacht habe, als Fragen für uns. Aber wir haben schon eine sehr runde Sache draus gemacht, oder? Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, zu ergänzen?
Lass uns doch noch mal über unsere Kooperation sprechen.
Natürlich, genau. Das habe ich jetzt das außen vor. Das machen wir auf jeden Fall. Okay. Aber rein zum Thema Wochenbett irgendwas, da bist du auch mit dem, was wir besprochen haben, fein und hast das Gefühl, wir haben alles gesagt, was dir zu dem Thema auf dem Herzen liegt.
Ja, ich denke, wir haben das ganz gut erschlagen, das Thema. Ja.
Spitze. Dann sprechen wir über unsere Kooperation.
Ja.
Du hast die Bühne.
Ich habe die Bühne.
Auch wenn ich Teil dessen bin.
Unbedingt. Dadurch, dass du uns sehr, sehr früh vor einem Jahr bei unserem Start auch fleißig geteilt hast, hatten wir dich ja auch schon die ganze Zeit auf dem Schirm und haben immer überlegt, wie können wir dieses wichtige Thema Meditation, Achtsamkeit, mit dem Wochenbett noch besser verknüpfen, weil das ist ja auch, muss man einfach so sagen, es ist noch nicht in der Breite bei jedem angekommen, auch was Meditation für mich in der Schwangerschaft oder als Wöchnerin kann, oder auch im Verlauf, im Umgang mit unseren lieben kleinen Wundern, die immer größer werden und neue Probleme hervorbringen. Ich bin so happy, dass wir gemeinsam die Meditation in die Wochenbettbox gebracht haben. Wir haben ja da einen Audioguide in der Wochenbettbox und die Wochenbettmeditation, und die ist wunderschön. Wir haben bis jetzt nur tolles Feedback bekommen. Und wir haben noch eine extra fünfteilige Meditationsserie auch bei uns im Shop mit aufgenommen. Die ist auch wundervoll. Also ich lausche dir ja sowieso total gerne. Die Meditationen sind so schön. Und ich freue mich total, dass du da für unsere Wöchnerin diese Welt bereitet hast, dass sie da auch dran teilhaben können, dass sie auch von profitieren können. Es ist ja auch wirklich eine Zeit des Umbruchs. Ich fühle mich als Mama, als frischgebackene Mama auch echt teilweise instabil, und habe nicht so ganz meine Energieinseln. Und ich denke auch gerade die Wochenbett-Meditation, die ist da einfach unglaublich toll, um wieder ein bisschen Kraft zu schöpfen, ein bisschen wieder bei mir anzukommen, mich ein bisschen besser zu spüren in diesem ganzen Gerödel, was da auf mich einprasselt. Ja. Was war für dich der Aspekt, zu sagen, hey, da bin ich dabei, da möchte ich meinen Beitrag leisten?
Ganz lustig, das hat so ein bisschen, du hast gerade so ein bisschen Insight gegeben, wie diese Welt auch teilweise funktioniert auf Instagram und Netzwerken und sich kennenzulernen. Das fand ich auch ganz schön. Ich habe euch irgendwie gleich, als eure Box rauskam, zu Beginn entdeckt und dachte so, wow, die sieht total durchdacht aus und schön und gefällt mir. Und ich habe es einfach aus dem Blauen heraus geteilt. Und so waren wir ganz locker immer mal wieder in Kontakt. Und man flirtet so ein bisschen miteinander und guckt. Und du hast so vage Ideen irgendwie. Und dann haben wir einfach nur miteinander gesprochen, ohne konkret eine Vorstellung zu haben. Und dann ist daraus entstanden, dass in der Medium und in der Large Box sind, genau, in der Premium, ist genau. Eine Meditation mit einem kleinen Audioguide von mir enthalten und dann gibt's noch ein kleines Bundle aus 5 Meditationen und eben auch diesem Audioguide, wenn man starten will, gerade ab dem Wochenbett meditieren überhaupt zu lernen und sich damit zu beschäftigen. Das kann man dann dieses Paket auch separat einzeln in eurem Shop erwerben. So, genau. Was mich bewegt hat, ist eben, dass ich bei euch das Gefühl hatte, das ist alles schön durchdacht, das passt so mit dem überein, was mir auch wichtig ist für werdende Mamas, und fand das ganz toll, da euren Kundinnen noch die weitere Möglichkeit eines achtsamen und bewussten Wochenbetts über das Tool der Meditation zu geben. Genau.
Es ist so schön geworden. Also ich freue mich riesig.
Ja, okay, liebe Steffi. Schön. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich freue mich, dass du meinen Hörerinnen ein bisschen Überblick über das Wochenbett gegeben hast und auch, ja, wir eure Box vorstellen konnten. Einfach jetzt in diesem Zusammenhang. Da mache ich auch tatsächlich auf diese Art und Weise von Herzen gerne Werbung. Also für wen das jetzt spannend klang, der kann sich natürlich sehr gerne die Box anschauen, auch bei euch. Ich verlinke alle Wege, alles wie immer, in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
Ich danke dir, liebe Sabrina. Das war sehr schön, mit dir hier die Zeit zu verbringen. Ich bin gerade raus. Ich habe den Abspann gesprengt.
Wir schließen einfach. Habt einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.